Bevor wir zu unserer eigentlichen Verkündigung kommen, lag mir doch noch eine Kleinigkeit auf dem Herzen, wegen dem Tag, den wir im Kalender stehen haben. Und ich denke, es ist nicht verkehrt, wenn man in der Gemeinde auch mal vielleicht so ein, zwei Gedanken zu den Müttern sagt. Und ich wollte aus dem 1. Timotheus Kapitel 2 den Müttern was vorlesen. Da geht es im Zusammenhang, dass Eva mal einen riesengroßen Fehler im Garten Eden gemacht hat. Und dann sagt der Paulus den Müttern etwas. Das steht nämlich in 1. Timotheus 2, Vers 15. Sie sollen aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben, in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Also bewahrt im Sinne von durchgetragen werden. Und dann sagt der Paulus, es gibt hier Bedingungen, aber die müssen wir uns mal ganz kurz für eine Minute genau angucken. Denn diese Bedingungen sind keine Werke, die man leisten muss. Er sagt, wenn sie bleiben im Glauben, also in dem Vertrauen, dass Gott durchträgt. Und jeder, der mal Kinder hatte oder gerade kleine Kinder hat, weiß, das kann wirklich Not sein, wo man durchgetragen werden muss. Ja. Jetzt, heute Morgen haben wir Nachricht bekommen von meiner Schwägerin, wie die eine Nacht wieder ein krankes Kind durchschuckeln mussten, weil es krank war. Super. Und da braucht man durchgetragen werden. Und das Vertrauen soll man einfach festhalten, dass der Herr das tut. Dann steht hier in der Liebe. Und das heißt jetzt nicht, dass die Mütter immer die Überflieger in der Liebe sein müssen, sondern dass sie sich einfach verlassen, dass Römer 5, Vers 5 stimmt. Da steht einfach, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Und da steht nicht, deine Liebe ist ausgegossen, sondern seine Liebe. Du musst sie nicht produzieren, sondern glauben, dass sie da ist. Und dann steht hier in der Heiligung, und Heiligung ist nicht, ich bin ein Selbstverbesserer, sondern Heiligung heißt, dass ich annehme, dass Christus meine Heiligkeit ist, er uns gemacht worden ist zur Heiligkeit. Und wenn ich einfach die Haltung ihm gegenüber einnehme, dass er mich immer mehr in Beschlag nehmen soll, dann tut er es. Und dann steht hier samt der Zucht, möchte ich mal anwenden auf die Erziehung, dass der Herr Jesus mit mir persönlich weiterkommt. Und dem muss ich mich einfach öffnen, dass er es tut und nicht abhauen, wenn es drauf ankommt. Das kann zu Hause passieren, wenn du aushalten musst, weil die Kinder wieder schreien oder krank sind nächtelang. Kann in vielen Dingen passieren. Und dann muss ich nicht, ich muss leisten, da durchzukommen. Sondern ich muss ihm vertrauen, dass er mich durchträgt. Egal wie lang die Nächte sind. Und wenn das Gefühl ist, diese Tage mit dem Stress hören nicht auf. Und dann steht noch etwas Wunderbares in Hebräer 4. Ich lese einfach mal drei Verse vor. Hebräer 4, 14 bis 16. Und da steht ja, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lass uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden und zu rechtzeitiger Hilfe. Das gilt auch Müttern. Der Aufruf zum Herrn Jesus im Gebet kommen, und das muss jetzt kein Staatsakt werden, dass ich in mein Zimmer gehe und auf die Knie falle. Kannst du manchmal gar nicht, wenn du kleine Kinder hast. Du kannst nicht weggehen. Dass man sich im Herzen einfach zu diesem hohen Priester, zu dem Sohn Gottes wendet und einfach sagt, bitte hilf jetzt. In diesem Vertrauen, dass er hilft, der weiß, dass ich schwach bin, der weiß, dass ich dann und dann schnell die Nerven verliere und er selbst als schwacher Mensch auf der Erde versucht wurde. Er im Gegensatz zu uns ohne Sünde, aber trotzdem weiß er, wie uns geht. Wisst ihr, für Männer ist es ja manchmal schwierig, die Ehefrau zu verstehen. Aber für ihn ist das nicht schwierig. Er versteht sowieso. Dann lasst uns zur heutigen Verkündigung kommen, zu unserem Text aus Lukas 14. Und wir wollen lesen aus Lukas Kapitel 14 von 25 bis 35. Lukas 14, 25 bis 35. Und ich bitte, dass wir nach Möglichkeit uns dazu erheben. Und im Anschluss beten wir. Lukas 14, ab 25. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit er nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn spotten und beginnen und sagen: Dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, dass du immer in aller Klarheit sprichst und kein Blatt vor den Mund nimmst, und wir wissen bei dir immer genau, woran wir sind. Bitte gib Gnade und Weisheit jetzt für diesen Abschnitt, den du gesagt hast, dass wir es fassen können. Gib Weisheit und die rechten Bilder für die Verkündigung und gib offene Herzen. Amen. Wir nehmen Platz. Und wisst ihr, bevor wir uns so einem Text nähern können, denke ich, ist wichtig, ein paar Hintergründe einfach zu klären. In Lukas 9 sagt er Jesus einmal, warum er überhaupt gekommen ist. Das steht in Vers 56, Lukas 9, 56. Da wurde er in einer Stadt abgewiesen, in Samaria. Und dann gehen sie halt weg in eine andere, und seine Jünger fragen ihn: Sollen wir vielleicht beten, dass Gericht kommt? Das Feuer vom Himmel fällt und diese bösen Menschen, die dich abgelehnt haben, verbrennt. Und er sagt dann in Vers 55, beginne ich zu lesen, Lukas 9, 55 und 56, er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Der Jesus kam, um die armen, verlorenen Seelen, uns zu retten von dem ewigen Verderben. Und nicht um kaputt zu machen. Um einfach nur zerstören, weil er da vielleicht Freude dran hätte. Oder weil er einfach von seinen Gefühlen, von seinen Zornesgefühlen übermannt wäre und dann um sich schlägt. Sondern er kommt, um zu retten. Und das kennen wir aus Johannes 3,16. Gott gab dafür seinen Sohn hin, dass er sterben musste, um unsere Schuld zu bezahlen und um uns freizukaufen von der Sünde. Und wir wissen, dass Jesus in Matthäus 11 ja sagte, diese ganzen bekannten Verse. Matthäus Kapitel 11, 28 und 30. Und da steht ja, Matthäus 11, 28 und 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Hier sagt er allen. jedem, der heute hier ist, mir und dir, wenn du fertig bist und wenn du Sorgen hast und kaputt gehst, vielleicht unter der Last des Lebens, vielleicht unter der Last deiner Sünde, die Umstände, in denen du steckst, vielleicht fertig mit dir selbst, weil du immer eine bestimmte Art hast, irgendwo zu reagieren, wie es für alle Beteiligten unangenehm ist. Er sagt, komm, komm zu mir und ich werde dich erquicken. Ich werde dafür sorgen, dass es dir wieder richtig gut gehen kann, egal wie die Umstände sind. Aber er sagt auch, nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir. Und später sagt er, redet er noch von seiner Last. Aha, denkt man, da ist doch ein Haken. Ja, es ist immer ein Haken. Aber er sagt gleichzeitig, dieser Haken ist nicht so schlimm. Wenn wir gleich an unseren Lukas-Text gehen, dann müssen wir das bedenken. Ja, er fordert was von uns. Aber er sagt gleichzeitig, mein Joch ist am Ende doch sanft. Und die Last doch leicht, die ich euch auferlegen werde. Und wir lesen noch so einen ganz wichtigen Vers im 2. Petrusbrief. Da steht in 2. Petrus 1, Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Das heißt, egal was kommt, egal was gefordert wird, für dieses Leben in Gottesfurcht oder Gottseligkeit oder Frömmigkeit, alles, was dafür benötigt wird, kriegst du alles bei deiner Wiedergeburt. Bei deiner Bekehrung. Du kriegst ausreichend Kraft, alles durchzustehen. Du bekommst jede Fähigkeit an die Hand gegeben, jedes geistliche Mittel, damit du durchhalten kannst. Damit du das leisten kannst, was er fordert. Wir werden gleich sehen, dass wir selber das gar nicht können. Wir können nichts leisten. Aber er verspricht uns oder er sagt uns zu, dass wir alles haben. Und das ist auch eigentlich eine Verheißung für jeden, der vor seiner Bekehrung steht und sich vielleicht Sorgen macht, dass er dem allen vielleicht gar nicht gerecht wird. Du musst dem auch nicht gerecht werden. Er sorgt dafür, dass du dem gerecht werden kannst. Und dann lass uns mal hier reinschauen in Lukas 14. Da steht nämlich in Vers 25, ja, das haben wir gelesen. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm. Also hier redet der Jesus nicht ganz im Geheimen zu seinen Jüngern, Speziallehre oder so etwas, sondern er sagt das ganz öffentlich, jedem, der da ihm hinterherläuft, der vielleicht auch nur hinterherläuft, weil der diese spektakulären Wunder vollbringt. Und das will man ja gucken, wir sind ja schaulustig. Erstmal kannst du kranken Menschen in seinem Elend sehen und dann siehst du noch so was Spektakuläres, wie der gesund wird. Da haben wir wird das Fleisch ja wieder voll angesprochen bei den Leuten in ihrer Verdorbenheit. Und dann dreht er sich um und ist sehr deutlich. Er spricht dann zu ihnen allen und sagt in Vers 26, wenn jemand zu mir kommt, Matthäus 11, kommt her zu mir. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder, Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Oh weh. Aber wir sollen doch gar nicht hassen. Und wisst ihr, dieses Wort hassen, das ist ja immer so eine Sache, wenn du eine völlig fremde Sprache hast, die mit deiner eigenen nichts zu tun hast, dann gibt es nicht immer das perfekte Wort dafür. Ja, dieses Wort, das da im Text steht, im griechischen Text, heißt auch hassen. Aber es heißt auch, dass man etwas nicht will. Und hier nämlich nicht an erster Stelle haben will. Das heißt, wenn jemand zu Jesus kommt, dann dürfen seine Eltern, seine eigene Familie noch sein eigenes Leben an erster Stelle stehen. Sondern die Nummer eins in deinem Herzen muss der Herr Jesus sein. Absolut. Und da darf nichts dran rütteln, gar nichts. Und das kann sich auswirken, das sieht dann vielleicht mal so aus, dass man die hassen würde, weil man eine andere Nummer eins hat. und die man sich sorgt. Wisst ihr, was muss man dazu sagen? Er sagt nicht, wenn du jemanden mehr liebst, zum Beispiel deine Familie mehr umsorgst, als dich um deinen Dienst in der Gemeinde kümmerst. Das sagt er nicht. Er sagt, ich muss deine Nummer eins sein. Der Herr Jesus muss die Nummer eins sein, um die es sich dreht. Seine Beziehung, an der nichts rütteln darf. Ne, vielleicht kennen wir das aus heroischen Filmen, du und ich gegen den Rest der Welt. Hier wäre es angebracht, der Jesus und ich gegen den Rest der Welt, egal wer sich neben mir stellt, egal wie lieb mir der Mensch auch ist, über meinen Jesus geht mir nichts. Wir kennen das ja, Matthäus 6, 33, ne? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Also erstens ist seine Königsherrschaft wichtig. Was er von mir will, steht über allem. Und seine Gerechtigkeit. Ja, die Gerechtigkeit aus Jesu Blut. Und wir für uns Gläubigen, 1. Johannes 1,9. Wir suchen seine Gerechtigkeit, dass er uns die Sünden vergibt, wenn wir sie bekennen. Die Gerechtigkeit suche ich, dass ich mit ihm vollständig in Ordnung bin. Erinnert ihr euch an letzte Woche? Der vertraute Umgang mit Gott. Geht nur, wenn du gewaschen bist mit Jesu Blut. Wenn ich Sünde dulde, entsteht der vertraute Umgang nicht mehr. Und das meint er hier. Und ich denke dann immer an diese Geschichte aus dem Alten Testament, 1. Mose 22. Abraham muss seinen Sohn opfern, seinen einzigen Sohn, wo er so gewaltige Verheißung hat, dass von diesem Sohn viele gesegnet werden, ein großes Volk kommt und dann sagt Gott, so, jetzt nimm ihn und dann gehst du auf den Berg, dann tötest du ihn und verbrennst ihn auf dem Altar als Opfer. Oh. Wir wissen natürlich, dass Gott schon längst einen Plan hatte, wie er das umgeht. Dass der Widder sich im Gestrüpp daneben verfangen muss und die Stimme vom Himmel kommt und sagt, Abraham, hör auf, da ist der Widder, nimmst du ihn als stellvertretendes Opfer. Aber wisst ihr, diese Bereitschaft muss man mitbringen. Man muss seine Liebsten bereit sein, dem Herrn abzugeben. Ich darf mich, wenn ich im Reich Gottes diene, nicht hinter meiner Familie verstecken. Ich darf mich genauso nicht hinter meinem Gemeindedienst oder sowas verstecken und dann nicht zu Hause sein. Ich weiß noch, aus der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, da haben die einen Missionar, ich glaube, in der Ukraine, unterstützt, finanziell auch. Und der hatte dann einige Kinder, er hatte über 5 Kinder. Aber er meinte, er müsste jedes Jahr ans andere Ende von Russland fahren, nach Magadan, da hinten am Pazifik, für Monate weg sein, also mit dem Auto dahin gefahren, um da zu missionieren. Und zu Hause ging es drunter und drüber und die Frau wusste nicht mehr, wie sie mit den Kindern klarkommen sollte. Und das ist nicht gemeint. Wenn es in der Familie kaputt geht, dann weiß ich, war ich am falschen Ort. Aber ich weiß nur, wo der Platz ist, wenn ich diesen Umgang mit Gott habe. Wenn er meine Nummer eins ist und wenn ich ihn suche. Wir hatten ja jetzt, glaube ich, jetzt ein Jahr her, da war ja der Wilfried Block hier mit dem Gemeindethema. Ist ungefähr ein Jahr her, oder? Müsste sein, ne? Jedenfalls war er hier und hat über Gemeinde gesprochen und Samstag waren dann 2 Teile Älteste. Ich sag zu den Brüdern vorher, als wir uns mal getroffen haben, das sind die wichtigsten Vorträge, der wichtigste Tag, da müssen wir alle da sein. Wer war nicht da? Matthias. Ich komme am Freitagabend nach Hause, die Kinder waren krank, die hatten Hand, Mund, Fuß und Julia war völlig fertig mit denen, die jammerten und weinten und konnten nicht mehr. Dann sag ich, du, morgen bin ich zu Hause. Wenn ich da gebraucht werde, dann ist das mein Gottesdienst. Da, wo ich gebraucht werde. Und wisst ihr, das ist auch manchmal Mut, weil in der Gemeinde sieht es dann mies aus. Wo ist denn der? Ja, bei seiner Familie, die krank ist, die ihn braucht gerade. Ja, manchmal hätte die Familie mich vielleicht gern zu Hause. Aber dann musst du irgendwo hin, dann musst du Bibelstunde machen oder sowas. Dann ist das dran. Aber ich muss es vom Herrn dann prüfen und er persönlich muss die Nummer eins sein. Lukas 12, da sagt der Jesus noch was. In Lukas hält er viel ungeheure Reden, wo du als Mensch denkst, wie kann man das nur sagen? Und dann auch öffentlich sagen, das ist ja, also damit köderst du die Leute ja nicht gerade. In Lukas 12, 49 bis 53, da steht: Ich bin gekommen, mein Feuer auf die Erde zu bringen, und wie wünschte ich, es wäre schon entzündet. Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe, und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist. Meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu geben? Nein, ich sage euch, sondern vielmehr Entzweiung. Denn von nun an werden 5 in einem Haus entzweit sein, 3 mit Zweien und 2 mit Dreien. Der Vater mit dem Sohn entzweit sein und der Sohn mit dem Vater, die Mutter mit der Tochter und die Tochter mit der Mutter, die Schwiegermutter mit ihrer Schwiegertochter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Das Bekenntnis zu Jesus Christus, dass er jetzt ab jetzt meine Nummer 1 sein soll, das kann richtig Schwierigkeiten bringen. Ja, müssten Geschwister in Afghanistan fragen, die fliegen aus ihrem Haus raus, aus ihrer Familie. Und bei den Juden damals, die sich bekehrt haben, in der Apostelzeit war das nicht anders. Deswegen hatten die ja Gütergemeinschaft, weil Leute zu Hause ausgestoßen wurden, weil sie an diesen Messias glaubten, der aus der Sicht der anderen ja niemals der Messias sein konnte. Das war übel. Man ist so eine ganz üble Geschichte überliefert, also wirklich schlimm. Zur Zeit der Christenverfolgung in Rom, ich glaube, es war unter Nero, da kommt eine junge Mutter, die einen Säugling hat, ins Gefängnis, weil sie an Jesus Christus glaubt und soll den wilden Tieren mit anderen vorgeworfen werden. Und dann kommt ihr Vater mit dem Säugling ins Gefängnis und sagt ihr doch, Mensch, räucher da doch den Göttern. Ist doch kein großer Akt, aber dein Kind. Und die Mutter sagt, ich kann nicht. Ja, das ist schlimm. Ich habe die gehört, ich dachte, ich höre nicht richtig. Aber das ist das, was der Jesus von uns letztendlich fordert. Er ist die alleinige Nummer 1. Ich weiß nicht, was aus dem Kind später geworden ist. Sie ist gestorben für ihren Glauben. Aber wisst ihr, hat uns mal jemand gesagt, als wir der Bruder, der Älteste, der uns mal getraut hat, meine Frau und ich, der sagte immer, es gibt ja den Befehl, dass die Kinder ihre Eltern ehren sollen. Und dann fragt er immer, gilt das auch für schlechte Eltern? Ja, es gilt auch für schlechte Eltern. Aber der Jesus nimmt die Verantwortung. Wenn er dir den Befehl gibt, übernimmt er die Verantwortung. Er kümmert sich, dass du durchkommst. Dann steht im 1. Korinther 10, und in 1. Korinther 10, 13 steht, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Ich weiß nicht, ob von euch jemand schon sein Kind also hergeben musste, damit er an Jesus glauben kann. Aber es gibt ja eine Zusage. Er sagt, wenn es schlimmer wird, dann ist Gott uns treu. Und wir wissen ja, selbst wenn wir ihm untreu werden, er bleibt treu. Und dann sorgt er dafür, dass wir die Versuchung, die Prüfung, die auf uns zukommt, dass wir sie durchstehen können, weil er das Ziel schon bereitet hat. Wenn ich mich an ihm festhalte und sage, Jesus, du bist meine Nummer 1, du und ich gegen den Rest der Welt, dann steht er uns bei. Man erzählt sich von Archibald Glover, so ein China-Inland-Missionar, also Generation irgendwann später als Hudson Taylor, flieht vor den kaiserlichen Boxern. Das war damals bei der Kulturrevolution in China so eine ganz extreme religiöse Gruppe. Die hat alles, was westlich-europäisch war, angegriffen. Und wenn sie die töten konnten, war auch nicht verkehrt. Und jetzt wollte der Mann aus dem Dorf, wo er gearbeitet hat als Missionar mit seiner hochschwangeren Frau und den Kindern, zu einer größeren Stadt reisen, damit sie da entbinden kann. Und irgendwann werden sie von diesen Leuten aufgeschreckt und auch die halbe Bevölkerung war damals stinksauer, vor allem auf die Briten, diese Kolonialmacht, die haben denen nämlich das Opium beschert. Die haben das halbe Volk abhängig gemacht damals, die waren stinksauer. Jetzt kommen da Europäer. Denen war das egal, ob die Missionare sind oder nicht. Dann haben die angegriffen, mit Steinen beworfen. Und dann sagt dieser Archibald zu seinem Sohn, einem kleinen Jungen, sagt er, mach dir nichts draus, Gott ist bei uns. Und dann stehen die das durch. Ist egal, wie schlimm es wird. Und ja, ich sage euch ganz ehrlich, ich finde die Geschichten auch schlimm. Und ich bin froh, dass wir das im Moment nicht haben. Aber egal, was auf uns zukommt, er verspricht uns, dass er in seiner Treue schon den Ausgang geschaffen hat, bevor die Prüfung überhaupt da ist. Damit wir das durchstehen können. Und ganz ehrlich, ich wünsche weder mir noch euch, dass ihr eure Kinder opfern müsst, eure Säuglinge. Aber lasst uns an ihm festhalten. Egal, was zu uns kommt. Das war die Herausforderung dieser Schwester. Du kriegst eine andere. Und ich krieg eine andere. Und dann müssen wir uns beweisen. Und ich denke, der Vers passt ganz gut. Wir kennen nur menschliche Versuchungen. Wir leben im Wohlstand. Wir haben ganz andere Probleme oft. Kommen wir gleich nochmal zu, was unser Problem hier oft ist. Hier in diesem Vers steht noch, dass er sein eigenes Leben hassen soll. Also wer zu Jesus kommt, soll sein eigenes Leben hassen. Das steht im griechischen Psyche. Also mein Seelenleben, mein Innenleben, meine Gefühlswelt. Und die sollen wir sogar hassen im Gegensatz zu ihm. Das steht in Johannes 12. Da sagt der Herr etwas Ähnliches. Johannes 12, 25. Da steht nämlich, wer sein Leben liebt, da steht dasselbe Wort für Leben, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Und ewiges Leben ist müsste ein anderes Wort sein, müsste ich mal nachgucken, aber das ist was anderes. Und er sagt hier, wer sein Seelenleben liebt. Und da steht nicht Agapao, mit dieser Liebe lieben, mit der Gott uns liebt. Hier steht Phileo. Mit seelischer Liebe, mit freundschaftlicher Liebe liebhaben. Selbstverliebtheit. Und sind wir ehrlich, manchmal lieben wir doch den Menschen am meisten, der uns aus dem Spiegel entgegenguckt. Der ist uns doch am wichtigsten. Für den haben wir die meisten Gefühle über. Und er sagt, wer sich selber liebt, wird sein Leben verlieren. Wenn ich zum Herrn Jesus komme, dann steht er über meinen Gefühlen, über mein inneres, persönliches, selbstverliebtes Wohlbefinden. Dann steht er drüber. Ja. Matthäus 16, 25. Steht wieder unser Wort für Leben in dieser bekannten Nachfolgestelle. Und da steht ja in Matthäus 16, 25. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Seht ihr, er macht uns gleich eine Zusage. Wir wissen das doch noch aus Matthäus 11, dass unsere Seele bei ihm erquickt wird und zur Ruhe kommt, wenn wir ihn an erste Stelle stellen. Wenn wir es verlieren um seinetwillen, dann kümmert sich er. Er übernimmt die Verantwortung. Wisst ihr, ich sage immer, es gibt zwei Momente, vielleicht gibt es ja noch mehr. Ich bin ja erst 35, vielleicht stelle ich noch mehr fest. Aber es gibt so zwei besondere Momente, wo du feststellst, wie groß dein eigenes Ego ist. Nach den Flitterwochen und in der ersten Nacht, wenn das Baby nach Hause kommt aus der Klinik. Kann doch die Mama laufen, warum sollte ich laufen? Ich sage ganz ehrlich, das Gefühl habe ich heute noch. Ja, die schreien dann nachts los und ich, können sie nicht aufstehen? Aber sind wir ehrlich, so sind wir. Und er sagt, kümmert euch nicht um dieses Seelenleben. Sondern verliert es an ihm. Verliert es an Jesus Christus. Da müssen wir es verlieren, dem es weitergeht. Und dann sagt er in Vers 27 in Lukas 14, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Was ist ein Kreuz? Ein Kreuz ist ein Hinrichtungsinstrument. Da wird jemand umgebracht an dem Kreuz. Und der Jesus ist für uns gekreuzigt worden. Und in Galater 2,20 in der berühmten Stelle heißt es ja, ich bin mit Christus gekreuzigt. In dem Moment, wo ich mich bekehrt habe, wo ich wiedergeboren wurde, war Jesu Tod am Kreuz mein Tod. Das heißt, juristisch gesehen ist am Kreuz nicht Jesus von Nazareth gestorben. Der ist tatsächlich gestorben. Aber juristisch gesehen ist Matthias Dück am Kreuz gestorben. Mit seinem Ego. Und er sagt, wenn du diese Haltung nicht bereit bist einzunehmen, dass dein Ego tot ist, dein sündiges Fleisch, das ständig giert und begehrt, was es nicht soll, und deine eigenen Gefühle, die manchmal explodieren wollen und den anderen angreifen wollen. Dafür musst du tot sein. Und faktisch ist das jeder Wiedergeborene. Aber er sagt, nimm das Kreuz immer auf dich. An anderer Stelle heißt es ja täglich. Jeden Tag diese Haltung einnehmen. Ich bin tot dafür. Ich habe das schon mal erzählt. Ich habe euch ja vorgewarnt. Die Geschichte werde ich bestimmt noch mal erzählen, weil ich keine bessere habe. Aber wenn ihr eine habt, dann könnt ihr mir die erzählen. Vielleicht erzähle ich die beim nächsten Mal. Ich musste ja mal vorbereiten zu Pfingsten Verkündigung. Da war mir klar, du musst drüber reden. Weißt du, wie man im Geist lebt? Und der Geist zeigt uns immer Christus und sein Opfer. Also das, was ich gerade erzählt habe. So. Und jetzt sitze ich da und unsere Große hat noch Mittagsschlaf gehalten. Das war so die Zeit, wo es anfing aufzuhören. Und dann hatte ich sie auf meinem Sessel, auf meinem Schoß, damit die da so einschläft, so beim Kuscheln. Und die fing immer an rumzuspringen auf mir. Und das kann nerven, wenn das so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde geht und die schläft nicht und du bist müde. Du willst gerne mal eine halbe Stunde mittags schlafen. Und das Kind lässt dich nicht und hüpft auf dir rum und zappelt und redet und macht und tut. Denn irgendwann explodierst du und wirst sauer darauf. Du bist ungemütlich. Und dann ging das wieder los. Und dann klopft der Heilige Geist ganz sanft ans Herz und sagt, du Matthias, du willst doch demnächst Sonntag der Gemeinde erzählen, dass sie mit Christus gekreuzigt sind und dafür sich halten sollen. Wie wär's denn mal zur Abwechslung, wenn du das selber machst? Ja, gut, Römer 6, 6 und 11 kennen wir ja. Wir sind mit Christus gekreuzigt, jetzt halten wir uns dafür, jetzt rechnen wir damit, dass das stimmt. Und dann können wir für Gott leben. Dann können wir in Heiligkeit leben. So, ich nehme das einfach im Glauben innerlich an, wende mich dem zu und beobachte, wie ich auf einmal voll ruhig entspannt werde. Sie wird auch ruhig, schläft ein. Und es ging dann so ein paar Tage und irgendwann sagt Julia, ja, irgendwie schläft die bei dir so schnell ein. Wie geht das? Naja, und ich, und das darf ich nicht verhehlen mit einem geringen Stolz, erzähle ihr, dass ich das ja jetzt gelernt habe mit in Christus sein und gestorben halten für die Sünde und so weiter und werde immer stolzer und stolzer. Und dann kommt ein Tag, wir bringen unsere Kinder am Donnerstag immer zum Kinderturnen und damit sie das ja gut machen können, sollten die ja mittags schlafen davor und ich bringe sie wieder schlafen und denke mir so, ja, ich kann das ja jetzt, also wenn die gleich rumtourt, ich schaffe das. Das war so eigentlich so kurz bevor sie aufgehört hat, endgültig aufgehört hat, mittags zu schlafen. Und ich gehe hin, setze mich mit ihr hin, wir kuscheln und sie fängt wieder ihr Spiel an. Und ich denke innerlich so, ich kann das ja jetzt. Und bete innerlich so, Jesus, ich halte mich jetzt mit dir gekreuzigt und ich nehme das im Glauben an, wunderbar. Und ich beobachte mich, wie ich explodiere und ungemütlich werde und sauer werde, weil sie nicht aufhört zu springen und zu tanzen und zu reden. Dann kommt wieder der Heilige Geist und klopft an. Du kannst überhaupt gar nichts. Und das ist keine Methode, die man anwendet. Sondern du musst dich Hilfe suchen, dieser Person zuwenden. Jesus ist der Sieger und der Anfänger und Vollender des Glaubens, nicht ich. Nicht ich lerne einen Trick, eine Methode, ein Verhalten und dann läuft's. Und dann kriege ich es hin und dann passiert mir das nie wieder. Nein, ich muss mich jeden Tag diesem Jesus stellen, mich ihm zuwenden und im Glauben an ihm mein Kreuz auf mich nehmen, dass ich tot bin. Und dass meine Gefühle nicht mehr der Chef sind in meinem Leben, dass mein Begehren nicht der Chef ist in meinem Leben. Dafür muss ich mich für tot halten. Jetzt guck doch mal, was er hier sagt. Er sagt hier schon wieder in diesem Vers, wenn das nicht ist, wenn du nicht bereit bist, dass wir Fehler machen und schludern, das ist eins. Aber wenn man von der Haltung nicht bereit ist, das zu tun, dann kann man nicht sein Jünger sein. Das ist eine absolute Aussage. Und das ist die Haltung, die bei der Bekehrung entscheidend ist. Da muss man nicht den ganzen Text studiert haben. Aber es muss klar sein, dass der Jesus die Nummer eins werden soll. Und dann kommt hier so ein Beispiel in Vers 28 bis 30. Er sagt in Bild. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Also er sagt, Kosten überschlagen. Überleg dir gut, ob du den Preis zahlen willst. Du kriegst alles. Du kriegst die Errettung von den Sünden, vom Gericht Gottes. Ein Versprechen, das absolut sicher ist, dass er dich durchträgt durch dieses Leben. Wir haben früher als Jugendliche immer gesagt, die Errettung ist umsonst, aber sie kostet alles. Du musst kein Geld zahlen, du musst keine Leistung bringen, du musst nur dein Herz bringen. Buße heißt, von ganzem Herzen mich ihm zuwenden, ohne Rückhalt. Weg von der Sünde, weg von der Welt, weg von der Finsternis, sogar weg von den Menschen, die ich lieb habe. Die soll ich immer noch lieb haben danach. Aber jetzt ist er die Nummer eins. Wisst ihr, hier steht ein Turm und es gibt so einen Turm in der Bibel und da wird uns was erklärt in Sprüche 18, Vers 10. Da steht in Sprüche 18, Vers 10, der Name des Herrn ist ein starker Turm, der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Ups, den Turm kann keiner bauen. Wenn der Name des Herrn der starke Turm ist, bei dem ich in Sicherheit bin, dann kann ich den gar nicht bauen. Dann ist klar, was der Jesus meinte mit, er legt den Grund, kommt nicht weiter und die spotten ihm. Der Grund legen heißt, ich bezahle für meine Sünden und dann bin ich tot. Und dann gibt es keine Hoffnung mehr. Ich kann den Turm gar nicht bauen. Aber wie wunderbar, der Name des Herrn ist eine starke Burg, ein starker Turm, Luther sagt Burg. Das ist ein Bild, das wir Deutschen besser kennen, dieses feste Bollwerk. Ne? Das hat man damals Turm genannt. Und der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Ich kann den Turm nicht bauen. Also ich muss zu ihm kommen, weil er der Turm ist. Ich schaffe es nicht. Ich bin ein elendiger Sünder unter die Sünde verkauft. Wenn ich den Grund legen will, so wie der Jesus den Grund gelegt hat, der für uns ja gestorben ist, wenn ich ihn selber leben will, wenn ich selbst die Verantwortung übernehmen will für meine Sünde, dann habe ich keine Chance. Da kann ich nichts machen, da fahre ich in die Hölle am Ende. Ich kann den Turm nicht bauen, sondern ich muss zu dem wahren Turm gehen. Das ist der Name des Herrn. Wenn wir lesen, wie wir mit unseren Liebsten umgehen sollen und mit mir selber, dann stehe ich als Mensch davor und sage, wie soll das gehen? Was ist das für eine Forderung? Die schaffe ich doch im Leben nicht. Jesus sagt, oder das Wort Gottes, da steht der Jesus ja hinter, sagt, sein Name ist der starke Turm. Ich muss den nicht bauen. Ich muss aber zu ihm laufen und mich in ihm bergen. Und das nächste Bild, oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. Wir haben als Menschen seit Adam ein riesengroßes Problem. Wir sind mit Gott im Kriegszustand. Die unsinnigste Idee, die wir Menschen haben können, ist, gegen ihn in den Krieg zu ziehen. Dann haben wir keinen Bestand. Und dieser König rückt an. Und der Krieg kommt, wo er sich den Menschen in seiner Sünde entgegenstellen wird und Gericht halten wird. Ne? Offenbarung 19. Irgendwann kommt der auf dem weißen Pferd, der Herr Jesus, um gegen die Menschen Krieg zu führen, wegen ihrer Sünde, wegen ihrem Widerwillen und ihrem schrecklichen Ungehorsam. Und dann steht in Römer 3 diese wunderbare zentrale Stelle über die Errettung, über unseren Herrn Jesus. Ich lese einfach mal vom Zusammenhang her ab 21. Römer 3 ab 21. Und da steht, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist, Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. So, was hat das jetzt mit unserem Krieg zu tun? Also erst einmal ist die Grundaussage hier erstmal klar. Keiner kann sich retten, keiner ist gerecht genug, dass er irgendwelche Ansprüche bei Gott stellen könnte. Schon gar nicht auf ewiges Leben. Und er sagt, es gibt nur einen Weg, man kann sich das nicht verdienen, man kann das nicht leisten, man kann nichts tun dafür, man kann es nur im Glauben für sich annehmen. Das passiert da drin, das ist kein Werk, das ist eine Herzenshaltung, die ich ihm gegenüber einnehme. Und hier steht es so wunderbar, durch den Glauben an sein Blut, zentrale Thema der Bibel, wo alle Wege hinführen am Ende in der Bibel. Und dann heißt es, dass es mal eine Zeit gab, wo Gott Zurückhaltung übte über die Sünden. Ja, und das Wort, das da steht, heißt auch Zurückhaltung. Aber wenn man es militärisch gebraucht, dann bedeutet es Waffenstillstand. Und Gott sagt, ich habe mit euch Waffenstillstand gehabt, aber jetzt gebe ich euch meinen Sohn. Denn irgendwann kommt mein Zorn und das Gericht. Das kommt. Aber ich gebe euch jetzt meinen Sohn. Der rettet euch, wenn ihr an sein Blut glaubt, dann werde ich euch retten. Das heißt, auf eine gewisse Art haben wir immer noch einen Waffenstillstand, aber der König kommt, um Krieg zu führen. Und dann steht in Offenbarung 2 etwas, in diesem Sendschreiben an die Gemeinde Pergamus. Ja, die hat ja noch ein kleines Problem gehabt, die hatte die Lehre Biliams. Und dann steht dort in Vers 16, Offenbarung 2, Vers 16, nur wegen der Kleinigkeit, ein weniges heißt es hier in der Schlachterübersetzung, die Lehre Biliams. Und er sagt, tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen dich Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Er sagt das zu einer Gemeinde, zu Gläubigen. Wenn ihr nicht aufräumt mit dem Dreck, den ihr da treibt, dann komme ich und führe Krieg gegen euch. Sonst muss man sich mal vorstellen, dass unser Jesus, der König, sagt, ihr Gläubigen, wenn ihr nicht aufräumt mit solchen Dingen, dann komme ich und führe Krieg gegen euch. Dann beginnt das Gericht am Hause Gottes. Müssen wir nur Israel angucken, wie die gelebt haben und was Gott mit ihnen gemacht hat. Und das macht mit uns Gott auf geistliche Weise auch. Das ist auch ein Gnadenhandeln, dass er uns zurechtbringen will, dass er will, dass wir umkehren. Es gibt ja dieses alte Wort, darfst du heute eigentlich gar nicht mehr sagen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Und hier ist es auch so. Er fordert auch uns Gläubige hier auf, dass der Lukas 14 Text für uns präsent bleibt. Dass die Haltung bleibt. Dass er die Nummer 1 bleibt. Wir haben ja hier gerade gelesen, die Friedensbedingungen. Die Friedensbedingungen sind eigentlich nur eine einzige. Du musst im Glauben umkehren zu ihm und an sein Blut glauben. In Kolosser 1 heißt es, der Frieden macht er durch das Blut an seinem Kreuz. Es gibt nur eine Bedingung für den Frieden mit Gott. Das ist das Kreuz Jesu, an dem er sein Blut gab. Wir haben so ungeheure Forderungen, aber die Bedingung dafür hat Gott selber geschaffen. Ich muss mich ihm zuwenden. Und jetzt könnten wir hier bei den Friedensbedingungen wieder so einen Doppelpunkt setzen. Und dann kommt wieder so eine Aussage vom Herrn in Vers 33, Lukas 14, 33. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Wir kennen ja den Mann, den wir traditionell den reichen Jüngling nennen. Ein reicher Oberst aus dem Volk, der zu Jesus kommt und sagt ihm, ja, wie komme ich jetzt ins Reich der Himmel, wie kann ich das erben? Und Jesus sagt ihm, ja, halte die Gebote. Und jetzt sagt dieser Mann, der sicherlich nicht leichtfertig gesagt hat, ich habe die Gebote gehalten, als Jugendlicher schon, bis heute. Der war ein Mann, der war integer, der stand im Leben, den konntest du dich verlassen. Und Jesus liebt ihn. Er sieht ihn an und liebt ihn. Wisst ihr, Jesus liebt uns. Egal in welchem Zustand wir daherkommen. Und er sieht ihn an und sagt ihm, eins fehlt dir. Eins tut Not. Dein Besitz, dein Reichtum. Wenn man zu Jesus kommt und wenn man bei ihm bleiben will, dann ist der Reichtum ziemlich egal, den man hat. Und sind wir ehrlich? Ich glaube, hier sitzt keiner, der mit Ernst behaupten könnte, dass er wirklich arm sei. Wir sind keine steinreichen Menschen, aber die meisten Menschen auf dieser Welt sind viel ärmer als wir. Ja, die haben nicht so feine Sachen an wie wir heute. Und die hatten heute Morgen wahrscheinlich kein Frühstück wie wir. Okay, gut, wir können es von unserem Reichtum sogar leisten, am Sonntagmorgen nicht zu essen und später da umso mehr, dafür umso mehr zu essen. Ja, unser Kühlschrank ist in der Regel voll. Ja, gucken wir in unser Leben, werden noch nicht Essen weggeschmissen, weil es schlecht geworden ist. Und dieser Wohlstand, das ist wie eine Kette an uns oft. Der hält uns fest. Dieser reiche Mann ist von Jesus weggegangen. Er ist von dem weggegangen, der ihn mit diesen liebevollen Augen angeguckt hat. Der ja genau wusste, was er vorhat. Dass er alles vollbringt am Kreuz. Dass er alles fertig macht. Dass er die Nummer eins sein kann. Dass wir das durchstehen können. Dass wir diesen Weg gehen können. Dass wir gerettet werden können. Und er geht weg. Weil er reich ist. Weil er das gerne behalten will, sein Luxus. Und das ist immer eine Gefahr. Seien wir ehrlich. Stellt euch vor, wir müssen nicht nur zu Hause sitzen wie in Corona-Zeiten und von unserem Reichtum was abgeben, weil wir nicht richtig arbeiten können. Sondern stellt euch mal vor, wir müssten alles hergeben. Wir hätten Krieg, keine Versorgung mehr. Wir haben schon gejammert, als Corona da war. Ich will Corona nicht schön reden. Das war nicht schön. Ich fand es auch nicht schön. Aber mal ehrlich, wirklich schlecht ging es uns noch lange nicht. Fragen wir mal unsere alten Geschwister hier. Die erzählen uns ganz andere Geschichten. Und oft ist dieser Reichtum das, was uns so träge macht. Und uns das Gefühl gibt, es wäre schon alles in Ordnung. Es geht mir ja gut auf dieser Erde. Muss ich mir ja nicht um die Zukunft kümmern. Ist doch wunderbar. Philipper 3. In Philipper 3 haben wir, wir sagen ja immer, der Jesus ist unser großes Vorbild, das ist auch richtig, aber Gott hat uns im Neuen Testament einen Menschen gegeben, der ein Mensch absolut ist wie wir, der sich bekehren musste, gerettet werden musste, dem diese Heilsmittel alle offenbart wurden, der uns aufgeschrieben hat, ist der Paulus, der für uns dieses Vorbild ist. Der sicher das effektivste Werkzeug war, das Gott je von normalen Menschen in den Händen hielt. Und da steht in Philipper 3, 7 und 8, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu, Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und da müssen wir uns jetzt eigentlich weiterlesen. Aber wir begnügen uns mal mit dem, was hier steht. Er sagt, ich habe um Christi Willen, was mir wichtig war, das ist im Vergleich dazu, Jesus persönlich zu kennen, ihn als meinen Retter zu kennen und persönlichen Umgang mit ihm zu haben, das ist mir jetzt so wertvoll, dass im Vergleich dazu alles Schaden ist. Weil alles das Potenzial hat, mich von ihm abzuhalten. Als Menschen können wir nicht allen Verpflichtungen entfliehen, sollen wir auch gar nicht. Wir sollen in der Familie unsere Pflichten wahrnehmen. Wir sollen unsere Familie in Liebe versorgen. Ja, oder als Kinder die Eltern ehren dann zu Hause oder so etwas. Das sollen wir ja tun. Aber das Allerhöchste mit Abstand ist der Herr Jesus und die Beziehung mit ihm, dass er unser Retter ist. Und dann steht ja sogar, er achtet es für Dreck. Da war Luther ja nicht so human wie diese Übersetzer hier, wie der Franz Eugen Schlachter. Er sagt Kot, das, was man abspült. Und diesen Vergleich stellt er auf. So wichtig ist mir der Herr Jesus. Der ist die Nummer eins. Und da ist Paulus uns sein Vorbild und der hat uns vorgelebt. Einmal sagt er, ich war bei euch, nachts habe ich gearbeitet, am Tag habe ich das Evangelium euch verkündigt. Ich habe euch unter Tränen Tag und Nacht ermahnt. Der hat wirklich alles dran gegeben, um auch den anderen zu helfen, damit sie in diese Beziehung kommen mit dem Herrn Jesus. Das war das Wichtigste. Gut, der Paulus hatte jetzt keine Frau und Kinder, der konnte das machen. Aber denselben Auftrag haben wir auch zu Hause. Ich überlege mir das manchmal, wie erziehst du deine Kinder? Ja, hast kleine Kinder, da hast du ja keine Ahnung davon, du gibst ja keine Ausbildung dafür, wie man die eigenen Kinder erzieht. Ne? Ja, wo soll ich die hin haben? Sollen das jetzt, ja, davon abgesehen, dass ich das nicht schaffe, aber sollen die jetzt Gutmenschen werden, die dann am Ende sagen, wieso, ich bin doch so gut, ich muss doch eh nicht gerettet werden. Aber gottlos sollen sie auch nicht werden. Das ist ein Missionsauftrag, letzten Endes. Ja, ich höre hier auf, über die Kindererziehung zu reden, und mehr darf ich dazu gar nicht sagen. Da gibt es Ältere, die können da mehr zu sagen. Aber der Jesus ist die Nummer eins und für ihn geben wir alles dran. Und dann, wenn wir nochmal zurückkommen zu Lukas 14, da sagt er ja in diesem Vers 33 schon wieder, dass keiner sein Jünger sein kann, der das nicht tut. Also wirklich den Herrn Jesus auf die erste Stelle zu stellen und nichts drankommen lässt. Wisst ihr, manchmal muss man auch als Gläubiger eifersüchtig sein. Also in dem Sinne, dass man nichts an diesen Jesus, in die Beziehung, die man mit ihm hat, drankommen lässt. Nichts. Da darf nicht mal meine geliebte Frau drankommen, meine Kinder, die ich über alles liebe, mein Beruf, mein Hobby, mein Zuhause, nichts darf da etwas ankratzen. Gar nichts. Das muss die Nummer eins sein. Und das ist radikal. Und das war nicht nur mir klar, sondern ihm noch viel mehr. Jesus weiß doch, was er von uns schwachen Menschen da fordert. Und trotzdem tut er es. Er sagt, die Erlösung, die Errettung zu einer echten Nachfolge, das ist ja das Zeichen einer Errettung. Wenn jemand wirklich gerettet wurde, dann folgt er ihm auch nach. Das kommt nur dann zustande, wenn man sich wirklich von allem abkehrt mit dem Herzen. Meine Eltern erzählen mir immer von einem gläubigen Mann, der hat sich bekehrt, die Frau war nicht gläubig. Dann wollte sie ihn nicht mehr, weil er Christ geworden ist. Und dann ist sie ausgezogen. Dann hat er sich gedacht, ist das seine Frau, er soll sich ja kümmern um die. Ich kaufe ein Haus, vielleicht kommt sie dann wieder. Dann ist sie zurückgekommen, man hat sie es nicht ausgehalten, ist wieder weggegangen. Endgültig. Das war der Preis, den er zahlen musste. Für das Gläubigsein, für die Errettung musste er sogar seine Ehe aufgeben. Und wisst ihr, das ist das, was Jesus von uns fordert. Wirklich alles herzugeben, wenn es sein muss. Sich um seine Familie zu kümmern, solange sie da ist. Aber wenn er sagt, jetzt komm, dann muss ich kommen. Und es sieht ja nicht so aus, dass ich jetzt von meiner Familie weg muss. Manchmal muss ich ja wegen ihm gerade da ja hin. Aber ich gehe wegen ihm dahin. Er ist die Nummer eins meines Lebens. Vers 34, das Salz ist gut. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Das ist ja das, was der Jesus in der Bergpredigt sagt, ihr seid das Salz der Erde. In der Bibel hat Salz immer mit zwei Dingen zu tun. Wir denken an Sodom und Gomorra, das Salz Gericht. Und Salz ist auch Haltbarkeit. Das ist eine Würze, die, wenn das richtige Maß da ist, gut schmeckt. Also das Essen. Und ich kann Fleisch pökeln, dann hält es länger. Also das war ja damals das Mittel zur Konservierung. Ohne Kühlschrank brauchst du einen Haufen Salz. Und Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Also ist unser Leben immer Folgendes. Für die Ungläubigen sind wir immer, so beschreibt der Paulus das in einem anderen Bild. Er nimmt das Bild Da ist die römische Legion erfolgreich gewesen, zieht in Rom ein und feiert ihren Sieg und dann wird Weihrauch verbrannt. Und für die Sieger war das ein wunderbarer Geruch. Sie haben ihren Sieg gefeiert. Sie waren Sieger. Und die Gefangenen, die das gerochen haben, wussten, das bedeutet unseren Tod. Wir sind als Menschen immer, als Gläubige immer für die Welt zwei Dinge. Erstmal, du kommst nicht drum herum, aber weil du heilig lebst, bist du für sie jemand, der ihnen das Gericht anzeigt. Und auf der anderen Seite soll es aber für die so sein, dass die sagen, ja, das ist schon nervig mit seinem Jesus und wenn er davon erzählt, wird es ja noch schlimmer und dass er das alles nicht mitmacht. Aber irgendwie ist es doch besser, wenn er da ist. Ich sage ganz ehrlich, das sage ich mit Zittern, wegen zwei Dingen. Ich bin einer, der den Mund nicht aufkriegt und ich kann mich auch manchmal ganz komisch verhalten, wenn ich die anderen dann nicht verstehe und dann werde ich seltsam für die. Und trotzdem ist das unsere Anforderung an uns. Wir sollen dieses Salz für unsere Mitmenschen sein. Wir sollen auf der einen Seite ihnen sagen, dass sie verloren gehen, dass Gott Gericht üben wird. Auf der anderen Seite sollen wir aber die Würze sein, die das noch einigermaßen erträglich machen, hier zu leben. Mit unserem Verhalten, wie wir ihnen in Liebe begegnen. Und jetzt sagt der Jesus, wenn aber das Salz fade wird, das ist chemisch gesehen ein Ding der Unmöglichkeit. Das geht nicht. Salz kann nicht fade werden. Ich habe das mal irgendwo in so einem Kommentar da gelesen. Da meinte jemand, ich habe keine Quelle dafür gefunden, er hat auch keine angegeben da, aber das wäre an irgendwelche anderen Mineralien und Stoffen und irgendwas geknüpft, das Salz damals. Ja, und wenn da Wasser dran gekommen wäre, dann wäre das Salz jetzt dann nicht mehr salzig. Naja, da ist wahrscheinlich das Salz einfach weggespült worden und das, was überblieb, war nicht salzig. Aber Salz kann nicht unsalzig fade werden, das geht nicht. Dann ist kein Salz mehr, dann hast du einen anderen Stoff. Und Jesus sagt hier, dass wir Gläubigen das Salz, das in uns ist, so kaputt machen, dass es nicht mehr wirkt. Dass wir keine Botschaft mehr für die anderen sind, dass sie vielleicht das Evangelium gar nicht hören wollen. Jemand erzählte mal, hat eine Kollegin auf Arbeit gehabt, die sagt zu ihm, du, weißt du, das ist alles irgendwie schön und gut, was du von deinem Jesus erzählst. Ich glaube dir das auch irgendwo und alles. Aber weißt du, da kommen bei uns zu Hause so Männer aus der Stadt, die sind da in irgendeiner Gemeinde, so einer christlichen. Und wenn ich sehe, wie die sind, dann will ich nichts mehr davon hören. Wir können das mit unserem Ego und alles, was dem Herrn Jesus widerspricht, das ja noch in uns drinsteckt, wenn wir uns dem hingeben, wenn der Jesus nicht mehr unsere Nummer eins ist, dann können wir das Evangelium für die Leute fade machen, dann wollen sie es nicht mehr hören. Da kommen sie her und gehen wieder und denken, ah nee, da will ich lieber nicht mehr hingehen. Die sind, nee. Und da müssen wir aufpassen als Gläubige. Der Schlüssel ist eigentlich in dem, was vorher war, in diesem Text. Wenn Jesus wirklich meine Nummer eins ist, wenn er mir die wichtigste Beziehung in meinem Leben ist, dann kommt es. Dann wird er unsere Heiligung sein. Dann wird er derjenige sein, der uns umgestaltet. Dann kommt der Heilige Geist und tut sein Werk, dass er uns verändert und uns in sein Bild verklärt. Dann werden wir für die Menschen erträglich. Dann wird unsere Botschaft, wo wir die Möglichkeit haben zu bezeugen, dann wird sie ernst genommen. Ob sie es im Glauben annehmen oder nicht, das müssen die dann wissen, aber dann kann sie ernst genommen werden. Und dann steht hier zum Schluss, wer Ohren hat, der höre. Und hier steht wieder, das hatten wir mal im Römer 10, da, vielleicht erinnert ihr euch dran, da stand dieser Text, dass die Verkündigung aus dem Wort Gottes kommt und der Glaube aus dieser Verkündigung. Und für Verkündigung steht nicht das klassische Wort für Reden, sondern dieses Akoe, dieses. Da kommen ja beide Sachen zusammen in diesem Wort, dass einer redet und dass einer zuhört. Und hier ist das Verb dafür, das Tätigkeitswort. Das heißt, wenn das Wort verkündigt wird, wenn es geredet wird, muss ja nicht nur hier bei mir passieren oder wenn hier ein anderer steht, das kann ja auch, wenn wir uns gleich unterhalten, passieren. Ja, ich weiß, ich rede hier dauernd vom Kaffee, aber wir haben ihn nun mal und den sollten wir nutzen. Wenn dann einer redet, weil er im Herzen bewegt wird vom Herrn, weil er da was gelesen hat in seiner Bibel, im Nächsten das mitteilt, dann sollte man hinhören. Wenn einer verkündigt und das Wort Gottes sagt, dann sollte man hinhören. Und das ist keine Kleinigkeit. In Hebräer 3 steht dazu was. Der eine andere weiß vielleicht schon, was jetzt kommt. Hebräer Kapitel 3, Abvers 7. Und da steht, also eben sagt er noch, Mose, also der Herr Jesus Christus ist größer als Mose. Er bringt die Errettung. Und wir haben eben die Haltung gesehen, die es nötig ist, die anzunehmen und darin zu leben. Und dann sagt er hier in Hebräer 3, Abvers 7, darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Tage lang. Und dann kommt der Zorn und dann geht es damit weiter. Aber hier sagt uns der Heilige Geist eindeutig durch das Wort Gottes, höre hin, wenn das Wort kommt, dann hör zu. Dann dreh dich nicht weg und sag, nee, das will ich nicht, das passt mir nicht, der Typ ärgert mich. Der hat so eine komische Art zu reden, der Predigtstil gefällt mir nicht. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Und mir ist klar, jeder Mensch hat Fans und jeder Mensch hat Antifans. Das ist so. Aber darum geht es hier nicht. Sondern hier geht es darum, wenn das Wort kommt und du merkst, Gott redet, dann hör zu. Und mach dein Herz nicht hart. Nee, ich will das nicht hören, das passt mir jetzt nicht. Wie sagten das mal die Nachfolger Jesu an einer anderen Stelle in Johannes 6? Das ist aber eine harte Rede. Der Jesus sagt mal was zu seinen Jüngern. Er sagt, gebt Acht, was ihr hört. Wem hörst du zu? Und beim anderen Mal sagte er, achtet darauf, wie ihr hört. Es gibt ja diesen Ausdruck in der Bibel, hören wie Jünger hören. Höre wie Leute, die was lernen wollen, die was annehmen wollen. Ja, es kann sein, dass ich hier was Falsches sage. Deswegen gibt es auch diesen Zettel, der da hinten ist. Kannst du es nachgucken, ob man das wirklich so sehen kann. Aber wenn du es dann feststellst, das stimmt aber, was er da erzählt hat. Mit welcher Einstellung gehe ich da dran? Nehme ich es an und sage, ja, stimmt, das Wort Gottes. Ich beug mich drunter, ich nehme das an, das stimmt. Ich stelle mich dem jetzt. Und dann sage ich, nee, es passt mir nicht. Will ich eigentlich nicht. Wenn du gerne Auto fährst und ich gehe gerade im Dunkeln spazieren und ich sehe, du kommst und ich weiß, da hinten ist eine Brücke, die ist aber kaputt. Da kommst du nicht drüber mit dem Auto. Soll ich dich anhalten und sagen, du dreh lieber um, du fällst da in den Fluss mit deinem Auto, du könntest sterben. Soll ich es dir sagen oder soll ich es dir nicht sagen? Soll ich dir schon sagen, oder? Und so gehören manchmal auch so harte Dinge einfach dazu, die müssen dann manchmal einfach auf den Tisch. Da müssen wir sagen, ja, der Jesus, der verlangt uns wirklich viel von uns. Und er meint das dann auch so. Aber derselbe Jesus greift uns dann unter die Arme, dass wir es tun können.